Hoffnungsmenschen. Wie wichtig Hoffnung für unser Leben ist, weiß man spätestens, wenn man mal krank ist oder eine ernsthafte Krankheit hat. Dann weiß man auch inzwischen aus medizinischen Untersuchungen und Forschungen, wie wichtig Hoffnung ist, dass Menschen auch wieder heil werden. Aber Hoffnung ist mehr. Hoffnung ist eigentlich etwas, was unser Leben so einen Untergrund geben kann, ein Fundament, wie man also mit dem Leben umgeht, ob man mehr optimistisch in die Zukunft schaut und das Leben anschaut oder eben nicht. Eines Abends, zwei Männer sitzen zusammen bei einem Bier und der eine fängt an zu erzählen, was er vor kurzem erlebt hat. Er war in der kleinen Stadt Flagstaff in USA und diese Stadt sollte überflutet werden. Da sollte ein Staudamm gebaut werden von einem großen See und das würde bedeuten, dass diese Stadt also überflutet wird. Und er sagt, in den Monaten zuvor, die Menschen wussten das natürlich, geschah Folgendes. Alle Ausbesserungen oder Reparaturen an Häusern oder was irgendwie mit dieser Stadt zu tun hat, hörten auf. Welchen Sinn machte es auch noch, ein Haus zu streichen oder zu isolieren oder zu reparieren, wenn sowieso bald alles unter Wasser stehen würde? So verging also Woche für Woche und diese Stadt fing an, eben langsam zu verfallen. Monate waren es noch bis dahin und keiner kümmerte sich mehr darum, irgendetwas besonders instand zu halten. Und die Aussage am Schluss dieses Mannes war, wo kein Glaube an die Zukunft ist, ist auch keine Kraft mehr für die Gegenwart da. Wo kein Glaube mehr an die Zukunft da ist, ist auch keine Kraft mehr für die Gegenwart da. Menschen der Hoffnung. Als Adventisten haben wir in unserem Namen den Begriff Advent drin. Advent hat mit Hoffnung zu tun. Hoffnung auf Ankunft. Dass da einer kommt, einer gekommen ist, der wichtig ist für diese Welt und dass er wiederkommt. Wir warten auf die zweite Ankunft Jesu. Eigentlich die ganze Christenheit. Die Bibel hat es schon lange vorausgesagt. Was ist das, ein Mensch, der auf die Ankunft Jesu wartet? Was ist ein Adventist? Und welche praktische Bedeutung hat das für unser Leben? Welche Auswirkungen hat das? Darüber möchte ich mit euch heute nachdenken. Und ich möchte mit euch einen Adventisten anschauen, der Adventist vielleicht überhaupt, der in der Bibel vorkommt. Das ist Johannes der Täufer. Das ist der Adventist, der die erste Ankunft Jesu vorbereitet. Er erwartete und verkündigte, von Gott beauftragt, das erste Kommen Jesu. Und das möchte ich mit euch lesen, wenn ihr eure Bibel aufschlagen möchtet, in Matthäus Kapitel 3, Vers 1 bis 12. Matthäus 3, Vers 1 bis 12. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist es, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an, und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, zeigt rechtschaffene Frucht der Umkehr. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könnt, Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Worfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Drei Punkte möchte ich mit uns heute besprechen. Ein Adventist hat eine Adventbotschaft. Ein Adventist hat einen adventistischen Lebensstil. Ein Adventist hat eine adventistische Aufgabe. Ein Adventist hat eine Adventbotschaft. Johannes der Täufer hatte die Nachricht zu verkünden, die Ankunft des Herrn rückt nahe, ist nahe, bereitet ihm den Weg. Der jüdische Historiker Josephus, der um diese Zeit herum lebte, berichtet von Johannes dem Täufer und er erwähnt, wie durch ihn eine große Erweckungsbewegung durch Israel ging. Also Johannes scharte Jünger um sich. Einige dieser Jünger werden nachher zu Jesus-Jüngern. Ein Aufbruch geschah. Da war etwas los. Interessanterweise, obwohl Johannes auf Jesus hinwies, gibt es bis heute im Irak eine mandäische Gruppe, die sich auf Johannes den Täufer zurückführt. Und sie sagen, sie stammen von da ab. Sie sind keine Christen und sind dem Christentum auch gegenüber eher feindlich eingestellt, ein Überbleibsel. Das war nicht die Aufgabe des Johannes. Eigentlich wollte er auf den hinweisen, der kommt, auf den Erlöser, auf Jesus. Seine Botschaft, der Messias kommt, der Retter, der Erlöser für diese Welt. Und diese Botschaft kam in eine Zeit der Dürre. Interessanterweise steckt ja da im Text der Begriff der Wüste drin. Wüstenzeit oder Dürrezeit war es tatsächlich um diese Zeit. Geistlich gesehen waren die Formen des Glaubens da. Es gab sehr religiöse Menschen in Israel. Die Pharisäer haben sehr viel Wert darauf gelegt, das geistliche Leben zu pflegen. Aber sie waren veräußerlicht worden. Die Formen waren da, aber der Glaube selbst war kraftlos. Auch zum Teil lieblos und selbstgerecht. National war es so, dass die Juden nichts mehr zu sagen hatten im eigenen Land. Wenn es um wichtige Entscheidungen ging, da waren die Römer. Sie hatten das Land besetzt und alle wichtigen Entscheidungen mussten mit den Römern abgestimmt werden. Darum wird ja auch Jesus zu Pilatus vorgeführt, damit Pilatus das Todesurteil über Jesus spricht, weil die Juden das nicht mehr tun durften in dieser Zeit. Aufruhr und Mord lagen in der Luft. Die Zeloten. Einer von den Jüngern Jesu war wahrscheinlich ein Zelot. Er wird zumindest Simon Zelotes genannt. Freiheitskämpfer, jüdische Freiheitskämpfer. Und unter den jüdischen Freiheitskämpfern gab es noch eine Untergruppe, die Sikarier, die Dolchmänner, die die Römer, wo sie nur konnten, heimlich von hinten erstachen in der Menschenmenge und dann versuchten schnell zu verschwinden. Moralisch gesehen haben wir in der Bibel in dieser Zeit einige Erwähnungen. Es gab Prostitution, auch in Israel. Es gab Ausbeutung. Die Zöllner werden als Sünder betitelt. Und ja, das Verlangen nach Besitz, Luxusleben war hervorgetreten. Das wird dann auch bei den Priestern deutlich. Die Zöllner machten gemeinsame Sache mit den Römern und schreckten auch nicht davor zurück, die eigenen Landsleute eben auszunehmen, wenn es um Zölle ging. Vergnügen, dafür sorgten die Römer. Die Römer waren bekannt auch für ihre Orgien und gut zu leben. in den Arenen, die sie bauten, ihre Spiele, Gladiatorenkämpfe. In diese Zeit hinein, in diese wüste Zeit für Israel, predigt Johannes die Adventbotschaft. Und sie lautet: Der Erlöser kommt. Er kommt als Retter und Richter. Ich weiß nicht, ob ihr es schon einmal erlebt habt, dass ihr gerettet worden seid. Vielleicht hattet ihr eine schlimme Krankheit und eine Operation hat euch vor Schlimmerem gerettet, bewahrt. Und ihr konntet danach dankbar weiterleben. Vielleicht als Kind, ihr wolltet über die Straße laufen und im letzten Moment hat jemand geschrien oder euch zurückgehalten, dass ihr nicht ins Auto gelaufen seid. Oder so wie Sergio auf einer Freizeit, dass er nicht ertrunken ist und dass andere, die im Wasser waren, nicht ertrunken sind, sondern gerettet wurden. Wenn man das mal erlebt hat, dann sieht man das Leben ein bisschen anders. Wenn es wirklich lebensgefährlich war, dann weiß man, was Rettung bedeutet. Wenn Johannes predigt, dann bedeutet das, dass er sagt, es gibt Hoffnung. Etwas Neues geschieht. Gott ist dabei, etwas ganz Neues vorzubereiten und einzuleiten. Der Retter kommt. Weil die Dürrezeit der Angst und Hoffnungslosigkeit mit seinem Kommen, mit dem Kommen des Messias ein Ende findet. Der Retter kommt. Weil seine Ankunft die Hoffnung für diese Welt ist, nicht nur für Israel. Der Retter kommt, weil er das Neue, das Heile wiederbringen wird, das Neue schafft. Er kommt als Retter, weil mit seiner Ankunft Tod und Leiden beseitigt werden. Er kommt als Retter, weil der Kreislauf, dieser Teufelskreis des Bösen in dieser Welt, des Zerstörerischen, zerbrochen wird. Und weil alles zu seinem Höhepunkt kommt, zu dem, wie Gott es ursprünglich gedacht hat. Er kommt als Retter, weil die Sehnsucht nach Frieden, nach Freiheit und Liebe ihre höchste Erfüllung finden, weil der Gott der Liebe alles wiederherstellt. Er kommt als Retter, weil Gott und Mensch wieder in ursprüngliche heile Gemeinschaft zusammenkommen. Weil Gott und Mensch wieder in liebevoller Harmonie leben werden. In Johannes 1, Vers 29 sagt Johannes der Täufer, als er Jesus sieht: Seht, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Er, der die Last der Welt, die Schuld, den Ballast, das Schwere auf sich nehmen wird, um uns Menschen zu befreien. Es gibt Hoffnung, weil er kommt. Und jetzt schon beginnt es. Aber auch das sagt Johannes. Er kommt als Richter, weil der Mensch, der Gott ignoriert, seine Verurteilung erfahren wird. Weil Gerechtigkeit wiederhergestellt wird und das Böse und Gemeine beseitigt wird. Er kommt als Richter, weil alles Scheinchristliche aufgedeckt und gerichtet wird. Er kommt als Richter, weil Gott Menschen Zeit gibt, Zeit der Umkehr gibt, aber manche Menschen es versäumen und die Vorbereitungsfrist abgelaufen ist und für ihr Versäumnis selbst gerade stehen müssen. Wie sagte Gorbatschow zu Honecker? Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wenn die Bibel über Gericht spricht, spricht sie ganz häufig davon, dass Menschen eigentlich sich selbst richten, weil sie Gnadenzeit, die Gott gibt, versäumen oder nicht ernst nehmen und sich damit im Grunde eigentlich selbst zum Gericht führen. Er kommt als Richter, weil alles ans Licht kommt, was Menschen glaubten, verbergen zu können, aber was ein Ende finden muss. Er kommt als Richter, weil Gott tatsächlich Rechenschaft fordern wird über das, was auf dieser Welt geschieht. Auch von einem Hitler und auch von einem Stalin. Er kommt als Richter, der endlich das Recht wiederherstellen wird. Gnade und Gericht, Leben und Verderben sind beides in der Adventbotschaft enthalten. Seht, er kommt, der Retter und Richter. Und Menschen entscheiden selbst, als was er für sie kommt. Also, sagt Johannes, er kennt die Zeit. Er kennt die Zeit, nehmt wahr, was um euch herum geschieht. In Europa, in der Welt, in eurem Leben, in der Gemeinde, in den Kirchen. Macht die Augen auf. Seht, was geschieht. Seht Entwicklungen. Und damit verbunden ist immer, es gibt noch Hoffnung. Jetzt kann man Zeit noch nutzen. In dieser Zeit geistlichen Verfalls, wo die Formen der Frömmigkeit da sind. Ja, es gibt noch Kirchen. Aber die Kirchen sind hauptsächlich leer. An den Feiertagen werden sie gefüllt. Die Formen der Religion sind da. Das Wort am Sonntag wird von Samstagnacht auf Sonntag jede Woche verkündigt. Aber wer will es hören? Wer bleibt wach oder wer bleibt auf diesem Sender, um das Wort zum Sonntag zu hören? Gibt es nicht viel mehr wichtigere Nachrichten, die Menschen in dieser Zeit sehen? Wo Glaube mehr eine Randerscheinung ist? Wo Menschen, die über ihren Glauben reden, vielleicht eher seltsam beäugt werden, wo das befremdend ist. Eine Zeit moralischen Verfalls. Warum? Denn AIDS ist ja nicht nur eine Frage von Kondomen. Wo Menschen die Augen einfach zumachen und sagen, heute lebe ich und versuche gut zu leben und denke nicht an die Zukunft. Wo Ehen scheitern und geschieden werden. Und das Verhältnis ist in Deutschland im Verhältnis von Eheschließungen zu Ehescheidungen 50%. 50%. Zwei Ehen werden geschieden. Entschuldigung, eine wird geschieden, wenn zwei heiraten. Und das ist nicht nur in Deutschland so. Diese Statistik ist im Durchschnitt in Europa so. Irgendetwas geht schief, auch in den Familien. Wir haben immer mehr Alleinerziehende. Und das ist ja nicht nur ein persönliches Problem, menschliches Problem, Beziehungsproblem, sondern mehr und mehr belastet es auch die Kassen. Ein soziales Problem. Moralischer Verfall. Für manche Menschen gilt das Lustprinzip. Sie sagen, heute lebe ich. Und dazu gehört auch zum Beispiel, dass manche sagen, Leben bedeutet für mich Flatrate saufen. Wer könnte denken, dass so etwas Spaß macht? Ich erzähle immer die Geschichte von Björn, als er auf dem Gymnasium war und auf das Abitur zuging und nach dem Wochenende haben seine Schulkameraden begeistert erzählt, was am Wochenende alles los war. Und einer hat erzählt, dass er so blau war, dass er sich über einen anderen erbrochen hat. Große Begeisterung. Verrückt, oder? Normalerweise würden wir sagen, was ist denn das für ein Quatsch? Was ist denn das für ein Blödsinn? Und was ist denn daran noch toll? Ich war so blau, dass ich über einen anderen gekotzt habe. Verrückt, oder? Ja, in einer Zeit, wo der Subjektivismus und Relativismus eine große Rolle steht, wo der Mensch sich selbst zum Maß aller Dinge sehr schnell macht. Wirtschaftliche Verunsicherung, davon wisst ihr, Deutschland zahlt viele Milliarden. Und ich habe mich schon manchmal gefragt, am Ende steht dann wer noch da? Ja, Spanien und Italien sollen auch unter den Rettungsschirm. Milliarden werden einfach so verteilt. Wo kommen die her? Aus unseren Taschen. Falls ihr es noch nicht wusstet. Schaut mal genauer nach. Die Ereignisse in dieser Zeit sind nicht das Ende. Versteht mich nicht falsch. Aber sie sind Vorzeichen des Kommenden und der nahenden Erlösung. Sie sind auch Warnzeichen. Wir könnten sie auch Gerichtszeichen nennen, die Gott gibt zur Hinkehr an das Wahre und an ihn zu rufen. Seht, was geschieht. Seht Entwicklungen. Und seht, dass Gott es vorausgesagt hat und dass sein Kommen als Retter und Richter näher rückt. Gott macht Neues möglich. Der Adventist hat eine Adventbotschaft. Es ist eine Erlösungs- und Hoffnungsbotschaft. Es ist gleichzeitig auch eine Gerichtsbotschaft, in dem Menschen dazu gerufen würden, das Leben neu auszurichten auf ihn, der kommt. Ohne Gott in unser Verderben. Vielleicht brauchen wir mehr. Vielleicht brauchen wir mehr als Milliarden. Vielleicht brauchen wir doch Gott. Zweitens, der Adventist hat einen adventistischen Lebensstil. Worte sind gut und wichtig, aber wir wissen noch lauter als das, was man sagt, predigt unser Leben. Johannes lebte als ein Gott hingegebener Mensch, an Gott ausgerichtet. Er war kein Mönch, kam nicht aus dem Kloster, aber er kannte auch Zurückgezogenheit, wo er sich sammelte mit Gott und von Gott inspiriert wurde. An Johannes predigte alles. Wenn man ihn ansah, dann sagten Leute, der ist irgendwie ein bisschen anders, schon was der trägt. Kamelhaar. Damit trug er das Gewand eines Propheten. Ja, das Propheten trugen so ein Gewand zum Beispiel, um dadurch erkannt zu werden. Aber noch mehr, er hatte einen Lebensstil, die seine Botschaft unterstrich. Seine Predigt und sein Leben waren ein Beispiel und gleichzeitig ein aufrüttelndes Umkehrsignal und ein Hoffnungszeichen für die Menschen, die ihn sahen. Woran erkennt man die Piratenpartei? So wie die aussehen, was für ein Logo die natürlich haben, wie die sich ausgeben, ihre Website im Internet, die sind erkennbar. So wie früher einmal die Grünen. Wort und Person, Botschaft und Kleidung, Predigt und Ernährung riefen bei Johannes seine Zeitgenossen zur Besinnung, zur Vorbereitung und zur Hoffnung, was geschehen würde. Es bewegt sich noch einmal etwas. Eine Bewegung entsteht. Johannes adventistischer Lebensstil richtete sich auf den aus, der kommt. Auf den Befreier. Und damit sagte er, und jetzt beginnt es. Gott fängt an, jetzt schon etwas zu bewegen. In seiner einfachen, gesunden Lebensweise sprach er die Menschen dadurch an. In Zeiten des moralischen und geistlichen Verfalls haben wir das öfter, dass Diener Gottes mit ganz konkreter Lebensführung auftreten und auch enthaltsamer Lebensführung. Johannes' einfache Kleidung war auch ein Tadel an die Exzesse seiner Zeit. Ich habe euch das schon erwähnt, die Römer konnten gut feiern. Orgien feiern. Auch die Gier nach Besitz, das Streben nach Reichtum. Seine einfache, gesunde Ernährung stand im Gegensatz zu den Fressgelagen und Saufereien, die es damals gab. Ein Ruf zur Selbstbeherrschung, zum verantwortlichen Umgang mit dem eigenen Körper. Unser Körper ist keine Müllhalde. Da stecken wir nicht einfach alles rein. Er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Er ist wertvoll, von Gott geliebt. Ein völlig anderes Bild und Verständnis von unserem Körper. Im Lukas-Evangelium wird uns berichtet, in Lukas 1, Vers 15 und 16, dass ein Engel den Auftrag gibt an die Eltern von Johannes und gesagt wird, dass er keinen Alkohol trinken wird, sondern mit dem Heiligen Geist erfüllt sein wird. Alkoholabstinenz gehörte mit dazu. Wenn Gott Menschen zu einer besonderen Aufgabe in einer besonderen Zeit ruft, haben wir in der Bibel mehrere Beispiele, dass Alkoholabstinenz oft ein Umkehrruf ist, den Gott dazu gibt. Ein positives Vorbild für die Umwelt. Gott unterstreicht damit seine Botschaft, sein Wort an die Menschen. So zum Beispiel auch im Leben von Samuel, der ein Gottgeweihter war. Simson, solange er es war, Elia oder hier Johannes. Der Adventist hat einen adventistischen Lebensstil. Er ist sich bewusst, dass sein Leben in dieser Zeit des Alkoholkonsums, wo Alkohol als Droge Nummer 1 bezeichnet wird, nicht von Adventisten, sondern von Krankenkassen, von der Gesellschaft. Ein Adventist weiß, dass er Vorbildfunktion hat, dass sein Leben etwas unterstreicht und dass er damit ein Hoffnungszeichen setzt für Menschen, die in Abhängigkeiten leben, die Probleme haben. Zum adventistischen Lebensstil gehört auch, dass Johannes aus der Stille kam, der Einsamkeit, der Wüste zu den Menschen heraus. Ein Adventist kommt aus der Stille mit Gott. Er weiß, dass er auch Rückzug braucht, dass diese Welt laut geworden ist, dass diese Welt immer versuchen wird, ihn zuzudröhnen, ihn einzunehmen, ihm Zeit zu rauben. Er weiß, wie wichtig es ist, sich zu sammeln, zu seinem Gott zu gehen und auch stille Zeit zu haben, damit er nicht nur redet, sondern damit er Menschen etwas zu sagen hat, weil er von Gott etwas gehört hat. Vor dem Reden kommt das Schweigen und Hören in der Gegenwart Gottes. Gott braucht in dieser Zeit Christen, die auch wissen, was die Stunde geschlagen hat, die Adventisten sind, und damit meine ich Hoffnung leben. Nicht nur Hoffnung verkündigen, sondern durch ihr Leben Hoffnung ausleben. Durch ihren Lebensstil auch predigen. Und ich möchte euch darum sagen, vergesst es nicht. Und lasst euch diese Berufung und diesen Lebensstil niemals rauben. Werdet nicht einfach wie alle anderen. Denn wenn ihr wie alle anderen seid, was dann? Was habt ihr da noch zu geben, noch zu sagen? Lasst es euch nicht rauben. Freilich muss dahinter unsere Überzeugung stehen. Es geht nicht darum zu sagen, man darf etwas oder darf etwas nicht. Überzeugte Menschen, die wissen, warum sie etwas tun und die Zeichen bewusst setzen in dieser Zeit. Der Adventist hat eine Botschaft, die überzeugend ist, und einen überzeugenden Lebensstil, der Botschaft angepasst ist. Das Leben ist das Ausrufezeichen hinter der Botschaft. Er fällt auf. Hoffentlich fällt er auf. Und hoffentlich fällt er gut auf. Drittens, der Adventist hat eine adventistische Aufgabe. Anders gesagt, er weiß, wozu er auf dieser Welt lebt und was Sinn macht in dieser Zeit. Diese Aufgabe heißt Wegbereitung, den Weg frei machen. Johannes sollte Vorläufer sein für Jesus, der kommt. Darum rief er, macht den Weg frei. Für den Herrn, der kommt, baut ihm eine gute Straße, auf der er kommen kann. Stellt euch um, Gott will jetzt Neues bewegen, Neues vollbringen, sein Werk vollenden, seine Herrschaft aufrichten. Anders gesagt, du kannst etwas ändern. Es gibt Hoffnung für dich, weil der Gott der Hoffnung etwas bewegt, etwas tut und vorbereitet. Wodurch sollte der Weg freigemacht und bereitet werden? Nach Vers 8, durch ganze Hinkehr zu Gott. Stellt euch auf Gott um. bezieht Gott mit ein. Keine Halbherzigkeit, keine Halbheiten. Gebt erst einmal handfeste Beweise, an denen man erkennt, dass bei eurer Umkehr etwas Rechtes herauskommt, sagt er zu den Pharisäern, den Religiösen, den Frommen, die dachten, sie hätten Gott schon in der Tasche. Es geht nicht darum, fromme Reden zu schwingen, sondern etwas zu tun, was den Unterschied macht, den Unterschied ausmacht. Wenn ein orientalischer König damals in Gebiete seines Reiches kam und sie besuchen wollte, sandte er zuvor Boten aus. In jedes Gebiet, die seinen bevorstehenden Besuch ankündigten. Mit dem Sinn, die Bewohner wurden aufgefordert, die Ankunft des Königs vorzubereiten und den Reiseweg des Königs auszubessern und zu reparieren. Dieses Bild wird hier benutzt, bereitet dem Herrn den Weg. Johannes ist dieser Wegbereiter. Darum ruft er die Menschen dazu auf, ihr Leben in Übereinstimmung mit Gottes Willen und Geboten zu bringen. Etwas ausbessern, etwas in Ordnung bringen, etwas wieder gut machen. Was ungeordnet, krumm oder schief ist, bereitet den Weg. Du kannst etwas ändern. Es gibt Hoffnung, weil der König kommt. Ordnet euer Leben nach Gottes Maßstäben. Denn wenn er kommt, soll es in Ordnung sein. Dann soll er nichts Oberflächliches und Retuschiertes finden. Dazu will er jetzt schon etwas tun. Das Echte, das Wahre will er jetzt bereiten. Der Weg, der bereitet werden soll, ist unser Leben, unser Herz. Das sucht er. Durch die ganze biblische Geschichte hindurch sucht Gott immer das Herz des Menschen. Schon den Israeliten sagte er, ich wünschte, ihr werdet nicht nur äußerlich beschnitten, sondern es kommt die Zeit, dass euer Herz beschnitten ist, dass er mich von ganzem Herzen sucht und liebt. Immer schon sucht er es und zu mancher Zeit wird es besonders laut und deutlich. Er will ein Volk, in dessen Herz und Leben er die wichtige Rolle spielt, die ihm gebührt. Die Hauptrolle, in dessen Herz und Leben seine Gebote geachtet sind, wertgeschätzt. Ein Herz, in das die Gebote Gottes eingeschrieben sind. Es geht um die Liebe zu Gott. Es geht nicht um Formalien, nichts Oberflächliches. Es geht um den Ernst des ersten Gebots. Keine anderen Götter sollst du neben mir haben. Um die Hingabe des ganzen Menschen. Ein Herz, das bereitet ist, ihn willkommen zu heißen. Das sich freut, weil er kommt. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch noch das Lied von Manfred Siebald, wo er singt und sagt, wir sagen laut, Herr, komm doch wieder. Und leise, jetzt noch nicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder. Und denken leise, jetzt noch nicht. Tragisch, wenn das so wäre. Denn die größten Sehnsüchte, Träume unseres Lebens, das, wonach wir uns eigentlich sehnen und was diese Welt braucht, findet ihren Höhepunkt und ihre Erfüllung, die vollkommene Liebe, wenn er kommt. Wenn er endlich kommt. Johannes' Aufgabe war nicht nur auf die Juden beschränkt. Im Lukas-Evangelium ruft er auch die römischen Soldaten zur Umkehr. Aber sein Erweckungsruf galt besonders dem Volk, das vorgab, Gott zu kennen und zu erwarten. Und die Menschen nach Vers 6 in Matthäus 3 kommen und bereinigen ihr Leben, geben offen zu, was schiefgelaufen ist. Und nicht in Ordnung war. Und sie handeln. Die Taufe. Die Taufe, neue Ausrichtung. Die Entscheidung, die ganze Entscheidung für Gott. Schön, oder? Dass es noch Taufen gibt. Wir werden nächste Woche eine haben. 5 junge Menschen. 2 Wochen, Dankeschön, nächste Woche Abendmahl. Taufe, Zeichen der Hoffnung. Das ist es. Wer sich taufen lässt, der hat Hoffnung auf eine bessere Zukunft mit Gott. Neues ist möglich. Gott macht Neues möglich. Nach Vers 7, die frommen Pharisäer und Sadduzäer, trifft dieser Ruf zur Umkehr besonders hart. Wer waren sie? Die Pharisäer waren eine besondere Gruppe. Sie waren fromm. Sie waren die ganz Frommen und sie meinten es auch wirklich fromm. Wisst ihr, wie die Pharisäer entstanden sind? Sie sind entstanden, nachdem das Volk Israel, nehmen wir genauer die Juden, zuerst ging ja das Nordreich nach Assyrien in die Gefangenschaft und dann nachher die Juden in die babylonische Gefangenschaft. Und die Pharisäer entstehen in dieser Zeit danach, nachdem die Juden zurückgekehrt sind nach Jerusalem aus Babylon. Und sie sagen sich, das passiert uns kein zweites Mal, dass wir in die Gefangenschaft müssen, weil wir Gott nicht gehorcht haben. Und dann erfinden sie viele neue Regeln, um Gottes Gebote zu schützen und es genauer zu nehmen, als Gott es gesagt hat. Aus der Motivation heraus, das passiert uns nicht nochmal. Und was passiert? Ihr Herr kommt. Jesus kommt auf diese Welt. Und die Pharisäer machen mit den Sadduzäern gemeinsame Sache, um ihn ans Kreuz zu bringen. Verrückt, oder? Die ganz Frommen. Weil die Religion, der Glaube veräußerlicht wurde und das Herz und die Liebe zu Gott und zu den Menschen erkaltet ist. Ja, sie vernachlässigten die praktische Gottesbeziehung. Sie sahen nur noch Regeln und nicht mehr den Menschen. Auf Äußerlichkeiten fixiert. Ihre Frömmigkeit neigte darum sehr leicht zur Selbstdarstellung auch. Ja? Sie hatten ja die Regeln, wenn Gebetszeit ist, wird gebetet. Davon lassen wir uns nicht abbringen. Ist das mittags und sie sind auf dem Marktplatz, hält der Pharisäer an und betet, sodass alle ihn sehen können und staunen können. Oh. Selbstgerechtigkeit. Denn man hat ja Gott sozusagen und das ewige Leben schon in der Tasche. Man tut ja mehr, als Gott eigentlich wollte. Ihre Frömmigkeit neigte dazu, kalt zu sein und führte in Wahrheit zur Gesetzesübertretung. Denn das eigentliche Anliegen der Gebote Gottes ist ja, zu lieben. Gott und den Nächsten wie sich selbst. Ein Gegenpol dazu waren die Sadduzäer. Sie waren die Modernen und die Gebildeten, Priesterklasse. Sie waren vor allem an Macht und Einfluss interessiert, politisch auch engagiert, machten mit den Römern viele Absprachen und sie hatten eine eigene Bibel, einen eigenen Kanon. Die Sadduzäer anerkannten nur die 5 Bücher Mose als vollwertig und die Propheten achteten sie gering. Darum kommen sie zum Beispiel zur Diskussion mit Jesus und sagen, wie ist das mit der Auferstehung und so, kann man ja nicht glauben. Also sie glaubten nicht an Auferstehung. Sie waren die Kritischen, die Liberalen. Sie glaubten auch nicht an Engel und Dämonen, hatten Schwierigkeiten mit Wundern, waren sehr moderne Menschen. Und interessant ist, dass Johannes beide Gruppen, die Pharisäer, die ganz Ultra-Formalisten und die Liberalen, beide ruft er zur Umkehr, zur Herzenserneuerung, zur Hinwendung an Gott. Und das Gleiche wird Jesus tun. Johannes erschüttert ihre selbstsichere Frömmigkeit, macht ihnen deutlich, dass vor Gott nur das Wahre und Echte Bestand hat. Und nicht der Stammbaum. Wir stammen von Abraham ab. Was für ein Argument. Ja? Na und? Johannes forderte echte Hinwendung zu Gott, ein entschiedenes Leben, in dem Frucht sichtbar wird. Sichtbar wird, dass man etwas mit Hand und Fuß tut. Taufe, nicht eine äußere Zeremonie, sondern ganzes Einlassen auf Gott mit ihm, sich dem Geist Gottes öffnen, mit Gott leben. Dann ist Taufe nicht nur Wasser, sondern Feuer des Geistes, ein neues Brennen für Gott. Bereitet dem Herrn den Weg, macht den Weg frei. Entscheidungsbotschaft, Hoffnungsbotschaft, weil es Sinn macht, weil Gott etwas tut, weil Gott handelt, weil Gott vorbereitet. Gott will in seinem Volk beginnen. Gott schafft Neues. Packen wir es an. Tauchen wir ein in Gottes Plan. Die Folge, Johannes sagt, Weizen und Spreu werden getrennt, auch in seinem Volk. Zwei Gerichtsbilder gibt er. Das erste in Vers 10, die Axt ist schon an die Wurzel gelegt. Und er schaut, ob da Frucht kommt. Das ist das Bild, das er benutzt. Gott untersucht, ob da Frucht wächst. Die Axt ist schon an die Wurzel gelegt. Bereit, noch wartet er. Wartet, dass der Baum Frucht bringt. Wir kennen dieses Bild unter anderem Begriff, das ist das Bild des Untersuchungsgerichts. Noch wartet Gott, schaut, ob da Frucht, Echtes da ist, damit der Baum nicht umgehauen wird. Das zweite Bild, die Worfschaufel. Gott wird reinigen. Das ist das Bild der Sichtung. Weizen und Spreu wird getrennt werden. Aber Gott will vor allem das Feuer des Geistes geben und nicht das Feuer der Vernichtung. Seinen Geist, das brennende Feuer, in unsere Herzen senden. Gott gibt Warnungsbotschaft. Warum? Gott tut es immer, weil er retten will. Weil er möglichst viele haben will. Weil er möglichst viele sammeln will. Man kann etwas verändern, weil es Hoffnung gibt. Gott bereitet es schon. Bereite dich, deinem Gott zu begegnen, damit der Herr zu seinem Volk kommen kann. Das predigen wir zuerst uns selbst als Adventisten, natürlich. Und darum stellen wir uns die Frage, gibt es gottfreie Zonen in meinem Leben? Gibt es etwas, was ich weiß, was Gott eigentlich von mir erwartet, aber ich vor mir herschiebe oder wegschiebe? Stelle ich mich dem Werben des Heiligen Geistes in meinem Leben? Setze ich richtig Prioritäten? Enthalte ich ihm etwas vor? Bin ich ihm treu? Bin ich ihm hingegeben? Oder ist etwas faul? Bereitet dem Herrn den Weg. Ist auch ein Ruf an die Christenheit heute. Er soll nicht Gottes Wort und Gottes Gebot beschnitten werden. Kein Mensch hat das Recht, irgendein Gebot Gottes außer Kraft zu setzen oder aufzulösen. Alle Gebote Gottes ernst nehmen. Und das hier ist eben auch das Sabbatgebot. Das Leben auf diesen wiederkommenden Herrn ausrichten. Und diese Botschaft gilt der Welt. Gott wird regieren. Er allein heilt die Welt, nicht unsere Milliarden, nicht unsere Versuche. Bereitet dem Herrn den Weg, gilt uns allen. Persönlich, was uneben ist, soll eben werden. Was krumm ist, schief. Warum? Es gibt Hoffnung für dich. Gott bereitet das Neue vor. Er ist schon dabei. Es gilt für unsere Familien. Was uneben ist, soll glatt werden. Familie für Jesus wollen wir sein. Wir und unsere Kinder. Und dazu setzen wir uns ein. Es gilt für unsere Ehen. Was uneben ist, soll glatt werden. Was schiefgelaufen ist, kann wieder gerade gerückt werden. Versöhnung predigen wir nicht nur, sondern wir praktizieren es. Wir suchen es. Und wir nehmen auch die Hilfe dafür in Anspruch, die dazu nötig ist. In den 60er, 70er und 80er Jahren ist die Scheidungsrate unter Adventisten angestiegen, vermehrt angestiegen. Die gute Nachricht ist, seit den 90er Jahren geht sie zurück. Warum? Weil wir seit den 90er Jahren uns damit beschäftigen, dass Beziehungen, Ehe und Familie wichtig sind und Hilfen anbieten. Programme anbieten, Eheberatung anbieten und dass wir sagen, es ist keine Schande, Schwierigkeiten zu haben. Eine Schande ist es eigentlich, wenn wir so tun, als hätten wir keine und warten, bis es zu spät ist und man nichts mehr tun kann. Aber dazu lernen kann man immer. Es gilt für uns als Gemeinde. Was uneben ist, soll gerade werden. was schief ist, soll gerade werden. Es geht nicht um Groll und Neid, Eifersucht oder Macht oder Ehrgeiz in der Gemeinde. Es geht in der Gemeinde um Jesus, oder? Und dass wir alle Jesus gehören und dass wir Brüder und Schwestern sind und darum einander achten, fair, ehrlich und gut miteinander umgehen. Ein Christ in dieser Zeit, ein Adventist, hat eine adventistische Aufgabe, einen adventistischen Sinn. Bereitet dem Herrn den Weg. Wir hatten anfangs gefragt, was macht einen Adventisten aus? Ich erinnere euch an diese kleine Stadt Flagstaff, wo kein Glaube mehr an die Zukunft da ist, keine Hoffnung für die Zukunft, ist auch keine Kraft mehr für die Gegenwart da. Und jetzt positiv ausgedrückt, wo der Glaube an die Zukunft da ist, an die persönliche, an die göttliche Zukunft, der Glaube an die Zukunft der Gemeinde Gottes, die er gerufen hat, auch für diese Zeit. Wo dieser Glaube da ist, diese Hoffnung, da wird auch Kraft frei für die Gegenwart. In der Gegenwart etwas zu bewegen, zu tun. Wie Gott einst Johannes rief, ruft er uns als Christen in dieser Zeit. Bereitet dem Herrn den Weg. Der Adventist hat eine Adventbotschaft. Göttliche Hoffnung in einer krisengeschüttelten Zeit und Ära. Und diese Zeit verlangt nach einer Hoffnung. Nach einer Hoffnung, die über das Menschliche hinausgeht. Der Adventist hat einen adventistischen Lebensstil. Es ist das Ausrufezeichen hinter dem, was er sagt. Er redet nicht nur. Er hat positive Vorbildfunktion. In einer Zeit, wo Süchte und Abhängigkeiten auch vorherrschend sind. Er zeigt es mit seinem Leben. Und ein Adventist hat eine adventistische Aufgabe. Es macht Sinn. Und die Welt braucht diesen Herrn und seine Hoffnung. Und wir sind dazu da, diese Hoffnung weiterzugeben, sie auszubreiten. Denn er beginnt schon jetzt, bevor er kommt, Dinge neu zu machen, zu bereiten und zu bewegen und eine neue Bewegung hervorzurufen. Amen.